Bei mir im Studio Ramona Volkert und Helmut Hartl, zwei Schwerpunktärzte aus München. Und jetzt widmen wir uns der Frage, wie sieht es denn mit diesen unterschiedlichen Körperflüssigkeiten aus? Da scheint es ja Unterschiede zu geben. Was im Blut ist, muss noch lange nicht im Sperma sein oder umgekehrt. Wie verhält sich's da?
Ja, das sind unterschiedliche Kompartimente, vor allem im Genitaltrakt kann, und das ist eben für dieses Thema relevant, kann Virus im Sperma drin sein, auch wenn im Blut sehr wenig oder gar keine Viruslast da ist. Das ist sehr selten, aber das ist einfach durchaus möglich.
Woran liegt das?
Das kann daran liegen, zum einen, dass die Virusvermehrung unterschiedlich hoch ist, also dass einfach der Ausgang, der Setpoint höher ist. Zum anderen ist es auch so, was wir natürlich wissen, dass die Medikamente eine unterschiedliche Konzentration erreichen. Also manche Medikamente erreichen den Genitaltrakt einfach nicht so gut, andere sogar besser als im Blut. Also das sind einfach die Unterschiede, die wir nicht so genau dann im Verlauf wissen, dann, wie es in der Wirklichkeit aussieht.
Ja, es gibt tatsächlich ganz oder relativ wenig Studien dazu. Es ging, wie du auch gesagt hast, fast immer Hand in Hand. Es gibt ganz selten Ausreißer. Diese Ausreißer bewegen sich aber auch so mit dem Faktor eine Null hinten. Also es ist nicht so, dass man im Blut eine Viruslast von kleine 40 hat und im Sperma irgendwie zigtausend, sondern das ist dann, da geht es ja dann darum, dass dann plötzlich einfach irgendwas messbar ist. Also da ist es geht Hand in Hand vergleichsweise. Also das Blut ist ein relativ guter Spiegel für die Vermehrung von Viren. Ich würde schon sagen, in fast allen anderen Körperkompartimenten, Vaginalsekret, Analsekret, Sperma und bis zu einem gewissen Maße sogar auch noch das Gehirnwasser, wobei das sicherlich ein bisschen eine Ausnahmesituation darstellt.
Und auch nicht infektionsrelevant ist. Aber gerade wo du das Stichwort Analsekret sagst, da habe ich jetzt ein paar Mal gehört, ja, aber da müssen wir jetzt aufpassen, das ist ganz neu, das wussten wir ja vorher gar nicht, das Analsekret ist besonders gefährlich. Was ist denn da dran?
Das weiß ich nicht. Also dieses Analsekret ist tatsächlich die letzten zwei Jahre so ins Gerede gekommen, wo man einfach geguckt hat, dass es eben im Bereich der analen Schleimhäute einfach Flüssigkeit gibt, was Schleimhäute eben gerne machen, dass sie Flüssigkeit produzieren und dass diese Flüssigkeit eben sehr wohl auch mit, dass es dort einfach Viren gibt, dass die gefunden werden und dass es einfach ein reales Übertragungsrisiko darstellt, das Analsekret. Das aber auch wiederum bei einer Therapie trotzdem auch abgesenkt wird. Also auch wenn ich eine Therapie habe, die im Blut funktioniert, funktioniert das auch bei den analen Sekreten.
Gleichzeitig hat man ja aber auch in letzter Zeit eben zunehmend ist publiziert worden, dass eben auch der aktive Partner durch bestimmte Zellen in der Vorhaut auch eben sich infizieren kann. Man war ja immer der Meinung, wer aktiv ist, hat ein deutlich geringeres Risiko. Der hat auch ein Risiko, das zeigt ja unter anderem auch der Erfolg der Beschneidung, was allerdings jetzt rein auf heterosexuelle Männer beschränkt war, diese Studien.
Ja, das ist genau das, was ich auch so sehe.
Aber wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, heißt das, es gibt da zwar gewisse Unterschiede, aber mit einer erfolgreichen HIV-Therapie wird sich über kurz oder lang in all diesen Körperflüssigkeiten die Virusbelastung einigermaßen angleichen, sodass es zumindest jetzt für dieses Thema dann auch nicht mehr so relevant ist, weil es überall in einem Bereich ist.
Das ist richtig, aber wir wissen ja zum Beispiel gar nicht, wie viele Viren wir brauchen im Sperma, um eine Infektion hervorzurufen. Wir wissen, dass hochviremische Patienten gerade in der akuten Infektion sehr viel Viren im Blut haben, sehr viel Sperma im Blut haben, dass da die Übertragungswahrscheinlichkeit groß ist. Aber es kann auch sein, dass sehr wenig Virus ausreicht. Da gibt es ja auch neue Untersuchungen aus der Grundlagenforschung, aus einer Ulmer Gruppe, dass es Proteine gibt, die das Angehen von Virus auch fördern. Also es kann auch durchaus sein, dass wenig Virus ausreicht. Wissen wir nicht genau.
Ja, wobei ich mich da wieder auf die epidemiologische Datenlage einfach stütze. Was selten ist, ist selten, und wenn es nicht gemessen wird, dann kommt es in der Realität und in der gelebten Realität einfach so gut wie nicht vor. Das glaube ich einfach, denn sonst würden einfach bestimmte epidemiologische Daten dagegen sprechen. Und wir hätten eben in diesen Paaren in Spanien, in der Schweiz mit Kindern, wo uns wäre halt plötzlich eine infizierte Frau dabei. Und das ist bisher einfach nicht aufgetreten.
Also die Paare mit Kinderwunsch, das waren relativ wenig. Also wenn man sich jetzt das mal hochrechnet, Sexualverkehr ist zum Beispiel ein häufigeres Ereignis als Flugverkehr. Das heißt, dass auch da kleine Risiken relevant werden können.
Und auch bei Frequent Flyer?
Gut, also Bei ganz hohem Status ist es dann wirklich, aber wie gesagt, das, da müssen
Nein,
wir dran damit
rechnen. Das sind relativ niedrige Zahlen und trotzdem sind es einfach schon sehr deutliche Zahlen und fast alle, ich sage mit Studien, die diese Restbelastung von Viren im analen Sekret, in der Vaginalschleimhaut oder wo immer gemessen haben, sind weniger Patientinnen und Patienten, das ist auch klar, das sind meistens 16, 15 oder 20 und das sind also diese 90 oder 100 oder wenn ich dann zu diesen afrikanischen Studien gehe mit 500 Paaren, was ja dann, wenn man ein Paar als zwei rechnet, 1000 Menschen sind, bin ich schon deutlich über diesen ganz, ganz kleinen Daten. Ja, Risiko. Also schön finde ich, wie gesagt, ich meine, das ist ja, glaube ich, also gut, das kommen wir vom Thema weg, aber die Patienten, die es nicht wissen, die frisch infiziert sind, die eine hohe Virusbelastung haben, das sind, glaube ich, wirklich die, auf die man einfach auch vermehrt gucken muss und das passiert ja auch langsam, dass man einfach sagt, öfter testen, regelmäßig testen. Wenn ich heute irgendwie was mache, das unsicher ist, dann ist mein Serostatus einfach nicht mehr der, den ich vor 2 Stunden hatte.
Das ist richtig, aber die Prävention tut sich natürlich generell schwerer, wenn die HIV-Infektion was Behandelbares ist, das ist alles nicht mehr so schlimm und ansteckend ist man dann ja auch nicht mehr. Das heißt, man kann sich da ja in allen Richtungen ausleben. Da tut sich natürlich eine Prävention schwerer und auch die Leute zum Test zu bekommen und auch dann nachher zur Therapie.
Auch wenn es ein bisschen wegkommt, ich finde das schon ein wichtiges Thema jetzt gerade für die Prävention. Nach meiner Einschätzung sind die Leute, über die wir jetzt reden, die behandelten HIV-Infizierten mit einer sehr, sehr niedrigen Viruslast, wahrscheinlich ja zumindest nicht die Hauptmotoren für die Infektion. Was wäre denn eurer Meinung nach sinnvoll zu tun? Wie sollte man denn reagieren auf die Leute, die wirklich eine hohe Viruslast haben und es vielleicht gar nicht wissen, weil sie nicht wissen, dass sie HIV-infiziert sind? Wäre das ein Ansatz, da vielleicht sich stärker mit zu befassen?
Ja, das passiert ja, fange ich mal an. Einfach niedrigschwellige Testangebote. Und ich meine, es kommt immer mehr, das ist in Gesundheitsämtern, das ist, also gut, in München auch Gesundheitsamt, aber in anderen Städten machen immer mehr auch Gesundheitsämter HIV-Testungen, versuchen es niedrigschwellig anzubieten. In den großen Städten bieten die AIDS-Hilfen einfach die Testangebote an. Und das ist, finde ich, schon sehr gut in den Praxen sowieso. Ich meine, auch wir, glaube ich, gehen mit dem Test sehr, ich sag mal, gelassen um und machen lieber mal einen zu viel als einen zu wenig.
Also zumindest bei uns. Absolut richtig. Also das ist auch der Ansatz. Auch in den USA ist es ja so, dass man dort auch berechnet hat, dass ungefähr die Hälfte der Infektionen, der neuen Infektionen eben von diesen Patienten mit einer akuten, frischen HIV-Infektion übertragen wird. Man versucht, diese Gruppe ganz gezielt zu erreichen, indem zum Beispiel dort in den ganzen STD-Kliniken, also in den Kliniken für Geschlechtskrankheiten, jedem Patienten HIV-Test angeboten wird, ohne diese Nachfrage nach Risiken. Und das, denke ich, ist bei uns immer noch ein gewisses Problem, dass in dem Moment, wo man einem Patienten einen HIV-Test anbietet, das automatisch so rüberkommt, dass man impliziert, er hätte möglicherweise einen Risikokontakt gehabt und hätte sich falsch verhalten. Daher denke ich, aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, dieses Risikoprofil, also die Testschwelle auch dadurch niedriger zu machen, dass man nicht so an dem Risikoprofil hängt, sondern dass man den weiter breiter anbietet, aber natürlich auch ganz gezielt in den Gruppen, wo die Infektionen häufig sind.
Und einfach diesen Mythos HIV endlich auch wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu hängen. Ich habe jetzt gesehen, in der Süddeutschen stand, 10.000 Menschen sterben jedes Jahr in der Bundesrepublik an der Grippe. Also dann dachte ich mir wieder, ja, könnte man auch mal eine Präventionskampagne machen. Ne?
Ja, das ist sicher richtig.
Natürlich ist HIV, es ist ein Virus und es ist ein scheußliches Virus. Und diese Kampagne der Münchner AIDS-Hilfe bleibt negativ, es lohnt sich. Die kann ich immer noch unterstreichen. Und der Negative, wie gesagt, der muss für sich oder sollte für sich halt einfach weiterhin aufpassen. Ne?
Jetzt noch eine ketzerische Frage vielleicht zum Schluss. Wenn es richtig ist, dass man den Leuten es leichter machen soll, zum Test zu gehen, damit dieser Infektionsweg da ein bisschen bekämpft wird. Viele Leute gehen ja deswegen nicht zum Test, weil sie sagen, ich will dieses Ergebnis nicht wissen, weil das beeinträchtigt mich dann im Ausleben meiner Sexualität. Ich fühle mich sexuell freier, wenn ich negativ oder ungetestet zumindest bin. Wäre es jetzt unter diesen Voraussetzungen vielleicht eine Möglichkeit, denen zu sagen, naja, wenn du positiv bist, es gibt ja eine Behandlungsmöglichkeit, du könntest damit dann auch früher anfangen und bist dann nicht mehr infektiös und somit in deiner Sexualität nicht mehr so beeinträchtigt als positiver, wäre das ein gangbarer Weg?
Also das ist eine ganz gefährliche Botschaft. Das ist wirklich eine ganz gefährliche Botschaft, weil die ja dann wirklich impliziert, naja, das macht gar nichts, wenn du infiziert bist, du schluckst ein paar Tabletten und dann kannst du einfach Sex haben ohne Kondom. rum und ohne auf Partner zu achten oder wie auch immer, halte ich für gefährlich. Und das andere ist natürlich auch, dass wir therapieren nur, wenn eine medizinische Indikation da ist. Das ist auch ein gefährlicher Ansatz, denke ich, jetzt, wenn man so weit geht, was in einigen Bereichen schon ist, dass man Indikationen stellt, um andere zu schützen oder um generell ein Infektionsrisiko in der Population zu senken. Da sollte man wirklich aufpassen. Ich bin dafür, dass die Indikation individuell gestellt wird. Es geht um denjenigen, der betroffen ist. Der muss behandelt werden und alles andere ist Nebeneffekt.
Also ich sehe es ähnlich. Ich glaube auch nicht, dass das so ein isolierter Faktor für Nicht-Testen oder Testen-Lassen ist. Also wie gesagt, die Angst vor der HIV-Infektion oder vor dem Testergebnis ist groß. Das hat sicherlich was mit Sexualität zu tun. Das sind aber auch irrationale Ängste. Und es sind auch, ich sage mal, reale Ängste wie Versicherungsschutz, andere Dinge, Lebensversicherung und dergleichen. Also da kommen einfach viele Dinge dazu. Und irgendwann ist, wie gesagt, ich habe es bei eins von Freunden erlebt, die Angst so groß vor diesem Test, dass es plötzlich nicht mehr geht. Und dann brauchen sie jemanden, der sie bei der Hand nimmt und irgendwie ja zum Test führt, hätte ich jetzt mal gesagt. Na, es ist so. Also irgendwann ist die Angst zu übermächtig und es hat nicht mehr mit Sexualität zu tun. Natürlich ändert es auch was an meiner Sexualität, wenn ich weiß, dass ich HIV-positiv bin. Es ändert sehr viel, das ist mir auch klar.
Also diese irrationalen Ängste, das ist ein ganz großes Thema. Das ist auch ein wichtiges Problem, dass viele Patienten sehr spät kommen. Das heißt, wenn sie wirklich manifest erkrankt sind mit Komplikationen, die möglicherweise sogar Folgeschäden hinterlassen, das ist alles vermeidbar. Aber diese irrationalen Ängste zu fassen und zu kanalisieren, ist ausgesprochen schwierig. Und das können wir von außen weder als Ärzte noch als Öffentlichkeit beeinflussen, sondern da sind vielleicht Patienten und der engere Kreis gefragt.